Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Wir sprechen wie immer über unsichtbare und auch unbewusste Prozesse in der Arbeitswelt. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir, Thomas, sprechen darf über das Thema Autorität und was das mit einem Kompass zu tun hat. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, herzlich willkommen, Markus. Danke für diese spannende Einführung.
Und wie wir das immer tun, überlegen wir am Anfang, welche Fragen wollen wir heute in unserem Podcast bearbeiten, vielleicht sogar beantworten. Und die Fragen sind folgende. Warum ist es wichtig, verschiedene Quellen von Autorität zu kennen? Was ist Autorität von innen? Was verstehen wir eigentlich unter dem Autoritätskompass in der Führung? Und wie wende ich diesen Autoritätskompass in schwierigen Führungssituationen oder Zusammenarbeitssituationen gut an? Darum soll es heute gehen. Und ich würde gleich ins Thema reinspringen und dir eine Frage stellen, Thomas. Was versteht man eigentlich unter Autorität? Und was heißt Autorität von innen, wenn wir damit beginnen wollen?
Autorität von innen ist ein Konzept, was Anton Oppolzer im Rahmen des Tavistock Instituts geprägt hat. Und es beschreibt so etwas, dass Menschen was bewirken wollen, sich selbst autorisieren, Spaß daran haben, etwas hinzukriegen und sich innerlich mit Macht ausstatten. Man könnte sagen, jemand, der über eine gute innere Autorität verfügt, hat in sein Ich-Ideal, so wäre ich gerne, integriert, ich als Führungskraft, bin dafür da, bei anderen und bei der Organisation etwas zu bewirken. Man könnte auch sagen, ich billige die Anwendung von Macht für mein Verhalten, weil ich als Führungskraft dafür da bin, verschiedene Kräfte in eine Richtung zu bündeln und ich habe Spaß daran, dass ich sehe, dass was gelingt. Ich möchte, bevor ich das zurückgebe, auch sagen, wenn die innere Autorisierung fehlt, dann ist es schwer, etwas zu bewegen. Wenn ich zum Beispiel denke, das darf ich mir nicht rausnehmen, ich kann doch nicht andere zu was bringen oder ich sollte zurückhaltender sein, dann verfüge ich über weniger Autorität von innen. Und die Autorität von innen, die kommt aus meiner Erfahrung. Ich bin vielleicht sehr erfahren mit IT-Systemen und ich habe eine Meinung dazu. Die kommt auch aus meiner Erfahrung, wie ich in Organisationen gemacht habe. Und es geht darum, dazu zu stehen, was ich denke und was ich entwickle.
Mir fällt gerade, Thomas, dazu ein Beispiel von mir selber ein. Und ich habe gerade überlegt, und wir haben in der Vorbereitung, glaube ich, einmal drüber gesprochen, diese Selbstautorisierung, du hast gerade gesagt, es braucht dann ein gewisses Maß an Erfahrung, bis man sich die selber geben kann. Ich habe an die Anfangszeit in dem Energiekonzern gedacht. Da war ich ja als frischer BWL-Absolvent in so einer HR-Trainee-Stelle gestartet. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie vorsichtig ich damals war und wie ich ständig überlegt habe, wie du gesagt hast, was kann ich mir jetzt da rausnehmen? Kann ich da überall meine Meinung dazu sagen? Kann ich da einmal da zurückgeben? Führungskräften zum Beispiel, das ist vielleicht nicht die beste Handlungsoption und habe das dann oftmals nicht getan. Würdest du sagen, dass da schon die Selbstautorisierung gefehlt hat oder ist das normal, wenn man so am Erfahrung sammeln ist? Wie könnte man für sich erkennen, dass man sich selber genug Autorität gibt?
Ich glaube, das ist sehr verständlich und auch gut, am Anfang seiner Laufbahn eher sich zu orientieren, was die Führung von einem möchte und auch Gefolgschaft zu leisten. Man könnte auch anders sprechen. Die Selbstautorisierung hängt nicht nur von der Erfahrung ab, und die war ja bei dir da noch nicht so ausgeprägt, sie hängt auch von der Rolle ab. In meiner Rolle als Trainee soll ich was lernen. Und deswegen werde ich nicht so leicht sagen, ich finde, wir sollten hier lang gehen, statt da lang gehen. Die Reflexion der inneren Autorität damals hätte dir vielleicht aber folgendes Ergebnis gebracht. Ich muss hier viel lernen und ich bin gespannt, was die Führung mir sagt. Manchmal kann es aber für mich und die Führung interessant sein, wenn ich einen weiteren Gedanken dazu äußere. Also in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, welche Art von innerer Autorität ist hier gefragt? Welche bringe ich denn mit? Vielleicht hattest du eine Erfahrung mit einem anderen System und konntest darüber was berichten. Kann es sogar mehr werden.
Das finde ich schön. Das kann man schon mitnehmen, auch wenn man jung ist und oder in neuen Rollen oder Aufgaben startet, dass es darum geht, so eine Art Introspektion zu machen und zu sagen, wie schaut die Selbstautorisierung aus, wie selbstwirksam kann ich jetzt in dem Moment schon sein und bin ich gerade im Lernmodus oder bin ich im Gestaltungsmodus? Das ist schon hilfreich, das konnte ich damals sicher nicht denken. Ich habe das auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die damals mit mir gestartet sind, festgestellt, dass eher sowas wie, oder dass dieser Denkvorgang, was ist meine innere Autorität, weniger stattgefunden hat und es mehr angstbehaftet war. Machen wir die Dinge richtig? Du hast von Gefolgschaft gesprochen. Wir meinen ja eine andere Art von Gefolgschaft. Das heißt ja nicht, ich folge blind, sondern ich gehe da mit und wäge Handlungsoptionen ab. Ja, also das.
Ich finde, dass du mit deiner schönen Geschichte auch schon das Feld des Autoritätskompass, denn wir werden jetzt einige Punkte zur Autorität durchsprechen, um sie dann anzuordnen, wie bei einem Kompass, schön erweitert hast. Und zu diesem Konzept des Autoritätskompasses gehört ja auch der Begriff Autorität von oben. Und ich würde gerne von dir hören, was verstehst du denn unter Autorität von oben?
Autorität von oben bedeutet für mich vor allem klar zu haben, auf welchem Spielfeld darf ich unterwegs sein? Welchen Gestaltungsraum habe ich? Das liegt sicherlich an meiner Person, weil auch wenn ich mir an meine Angestelltenzeit erinnere, ich sehr davon profitiert habe, dass damals mein Vorstand, jetzt im Rückblick müsste man fast sagen, mich schalten und walten hat lassen und so mein Forschergehen vielleicht, das ich habe, oder mein Lerngehen da ausleben konnte und viel entwickeln konnte mit dem Team. Aber eben auch mit der klaren Rückmeldung, wo ist aber auch die Leitplanke oder wo ist der Spielfeldrand und wo musst du andere Spieler mit einbeziehen und was ist ein anderes Spiel? Das wäre für mich Autorität von oben. Und ja, ich glaube, das hängt auch von der Situation ab, wie viel Autorität von oben man geben kann und sollte.
Ich glaube, ich würde genau da ansetzen und einen Schritt weitergehen. Das Spielfeld wird abgesteckt, die Leitplanken werden gesetzt. Es geht auch um die Frage, ob zu dir gehalten wird, wenn was schief geht und ob dir der Rücken gestärkt wird. Also klassisch ist ja, du setzt ein Projekt auf, es erweist sich als nicht funktional und dann ist die Frage, ob deine Führungskraft sagt, ja, das haben wir so probiert, das werden wir nicht weitermachen, wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Oder ob er sagt, so war es ja nicht gemeint, der Markus hat ein bisschen zu viel rumprobiert, naja, der ist ja noch am Anfang seiner Entwicklung, das nächste Mal machen wir es anders. Also hast du die Sicherheit, dass zu dir gehalten wird, vor allen Dingen, wenn es schief geht, das ist Autorität von oben. Und wir kennen alle Situationen, wo uns Angestellte sagen, ich weiß schon, solange es läuft, läuft's. Aber wenn es nicht läuft, bin ich ganz alleine. Dann fehlt die Autorität von oben. Und die Idee ist ja, dass Menschen verschiedene Formen von Autorität brauchen und dass die auch im Widerstreit miteinander stehen. Und hier haben wir die Autorität von oben, könnte man auch sagen, meine Führungskraft unterstützt mich, auch wenn es hart auf hart kommt.
Ich finde wichtig an dem, was du sagst, Autorität von oben heißt im Idealfall, mir wird Autorität von oben gegeben. Ja, also mir wird was überantwortet. Wir sprechen ja in unserer Arbeit, ob jetzt in Projekten, im Coaching, wann auch immer, viel von Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Aber dieses Mandat, ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, muss man ausdiskutieren und muss man auch tatsächlich übergeben. Und dann, wenn das Mandat bei der jeweils anderen Person ist oder, wie könnte man das nennen, der Autoritätskelch übergeben ist,
ja,
dann darf man auch innerhalb dieses Kelches das Gebräu anrühren oder das Getränk, das man gerne oder das man jetzt gerade als richtig empfindet. Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Und ich habe gerade noch einen anderen Gedanken, wenn ich an unsere Transformationsprojekte, die wir begleiten, denke. Autorität von oben heißt in dem Fall ja auch, mit welcher Autorität statte ich meine nächste Führungsebene aus? Und was, jetzt bleiben wir mal bei einer, zum Beispiel in einem Strategieprozess, ja. Mhm. Jetzt haben wir Kunden, die ihr Produktspektrum oder ihr Leistungsspektrum ändern müssen aufgrund des Wettbewerbs. Und jetzt schwenke ich in ein neues Handlungsfeld ein als Organisation und sage zum Beispiel, wir bauen jetzt nicht mehr Kleinstmotoren, sondern wir bauen jetzt große Elektromotoren für die Industrie. Und es ist jetzt ein Strategieschwenk und meine nächste Führungsebene, wenn ich jetzt in der Geschäftsführung bin oder im Vorstand, soll sich bitte überlegen, wie wir das jetzt ausgestalten. Ich gebe die Richtung vor als Vorstand, aber alles andere wäre dann die Autoritätsübergabe von oben an die nächste Führungsebene zu entscheiden, wie setze ich es dann um und welche Schritte gehe ich dann an. Das wäre sozusagen das Praxisbeispiel, oder?
Das ist wunderbar. Und so wie du es beschreibst, wird mir auch noch mal klar, das hat auch was mit Macht und mit Weitergabe von Macht zu tun. Ja. Wenn nämlich der Vorstand, der die Macht hat, den Schwenk zu organisieren, die nächste Ebene nicht mit einbindet, die Macht nicht weitergibt, dann kann er sie nicht ausüben. Auf der anderen Seite kann natürlich auch passieren, wenn er sie weitergibt, macht die nächste Ebene was ganz anderes damit oder ein bisschen was anderes. Du musst die Macht, um sie auszuüben, weitergeben. Und gleichzeitig kann sie dir dabei auch aus durch die Hände gleiten. Mhm. Es ist also auch eine Vertrauensfrage für die, die die Autorisierung von oben geben. Die müssen auch dir vertrauen, der nächsten Ebene. Aber wenn die das nicht hat, kann sie nicht arbeiten.
Ich finde da einen ganz wichtigen Aspekt dabei und auch auf die Gefahr hin, dass wir da jetzt eine Schleife ziehen. Aber das finde ich auch ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir erleben ja zurzeit ganz oft, dass, ob jetzt Zeitgeist oder nicht, mehr Autorität oder Macht übergeben wird an nächste Führungsebenen. Ich bin ja der Überzeugung, es kann in einer komplexen Welt oder in einem komplexen Kontext auch nicht anders funktionieren. Also ich muss, wie du gesagt hast, das Vertrauen haben und muss Macht und Autorität übergeben. Und wir stellen aber oft fest, dass dann eine nächste Ebene manchmal gar nicht weiß, was sie mit dieser Macht tun soll. Ja? Also da ist Funktionales und Dysfunktionales eng beieinander, finde ich. Vielleicht können wir da noch einen Gedanken drauf verwenden. Was würdest du sagen, kann ich denn da machen? Also geht es wieder um unser berühmtes Strukturcontainment? Ich muss mir Gefäße bauen, wo ich ständig im Austausch bin. Wie geht's euch mit dieser übergebenen Autorität? Kommt ihr da voran? Muss ich das irgendwie besonders nachhalten oder tracken, was würdest du sagen, ist da ein guter Ansatz?
Das Schöne an dem Beispiel ist, dass ich jetzt wieder mit der Autorität von innen argumentieren kann. Mhm. Ich kriege es weitergegeben, kümmere dich um die Industriemotoren. Und dann brauche ich meine Autorität von innen. Was weiß ich von Industriemotoren? Mhm. Wie organisiere ich das? Wie sind die nächsten Schritte in meinem Projekt? Für wie aussichtsreich halte ich das? Oder verfolge ich einen Plan A und einen Plan B mit, mache parallel auch, obwohl ich nicht gefragt wurde, auch für die Schifffahrt einen ersten Draft? Das heißt, ich gehe ins Risiko und beim Risiko hilft mir wie immer die Orientierung an mir selbst. Mhm, wir sagen ja zu Recht, dass in der hochkomplexen Welt dir nichts weiter bleibt, als dich an dir selbst oder an wichtigen Bezugsgruppen zu orientieren. Mhm. Autorität von oben, Autorität von unten beschreibt das Spiel, wie man sich an der Führungskraft orientieren kann und identifizieren kann, aber wie man trotzdem dann auch sein eigenes reinbringen muss und es ausgestaltet. Ich erinnere mich an ein 101, eine Geschäftsführerin mit ihrer Direct, die dann gesagt hat, die Director hat gesagt, wir haben so viele Projekte. Kannst du nicht mal als meine Führungskraft priorisieren, welches die wichtigsten fünf Finanzprojekte sind? Mhm. Und die Antwort war, das kann ich dir nicht sagen. Das musst du dir selber überlegen. Und dann musst du dafür kämpfen. Mhm. Und dann werden wir im Vorstand, wenn du das uns als Vorlage gibst, darüber entscheiden. Und dann wird's abgewählt oder du musst es verfolgen. Mhm. Das ist dein Job. Mhm. Ganz wunderbarer Dialog über Autorität, Wunsch von oben und Rückdelegierung an Autorität von innen. Sei Experte.
Mhm. Hättest du einen Tipp? Ich wollte schon sagen, so einfach lasse ich jetzt nicht davon kommen. Nein, hättest du einen Tipp, weil ich glaube gerade, wir haben ja in der Wirtschaft, auch in den Organisationen, die wir begleiten, die Situation, dass oftmals jetzt eine jüngere Generation von Führungskräften übernimmt. Und die eher so tickt, glaube ich, wie wir das auch denken, dass ich Autorität übergeben muss von oben an die nächste Ebene. Und wo ich manchmal feststelle, die aber auch, also diese neue Führungsgeneration, ein Stück weit ratlos ist, was mache ich denn, wenn dieses Angebot nicht aufgenommen wird? Also es hat ja was zu tun, wie muss ich es vielleicht auch portionieren, diese Autoritätsübergabe, dass eine nächste Ebene oder eine Projektleitung oder was auch immer mit diesem Mandat tatsächlich etwas anfangen kann, ohne überfordert zu sein. Ja, weil viele Kulturen waren ja in der Vergangenheit so, dass man sagt, okay, du machst das, was dir gesagt wird. Und das, was in der Abteilung, im Ressort, im Bereich, in der Division nebenan passiert, hat dich nicht zu interessieren, wir regeln das oben.
Ich glaube, eine Führungskraft, die das will, muss erstens dafür Voraussetzungen schaffen. Mhm. Sie muss über das Geschäft so reden, dass die anderen verstehen, es ist so komplex, ich weiß vieles nicht, ich bin darauf angewiesen, dass du es weißt und wir müssen innen die Komplexität von außen nachbauen, das heißt, mach mal was, ich diskutiere wieder darum. Das heißt, die Voraussetzung schaffen bedeutet zu erklären, warum es nicht mehr top-down ist, sondern dass es auf einer Art Verhandlungsebene laufen muss. Es müssen dann Räume geschaffen werden, in denen genau das auch diskutiert werden kann. Mach mal einen Vorschlag. Ich gebe dir Feedback, was ich glaube, was gut läuft und wo du noch mal nachgucken musst. Und wenn Sachen nicht gut laufen, dann darf man natürlich den Überbringer von schlechten Nachrichten nicht killen, sondern muss ihn umarmen.
Also das wäre jetzt ein funktionales Beispiel, wie gehe ich damit um? Dysfunktional wäre, ich schmeiße jetzt einfach über den Zaun, um das mal salopp zu formulieren, einen großen Auftrag. Hallo, wir machen jetzt keine Verbrennungsmotoren mehr, nur noch Elektromotoren, macht irgendwas.
Es wird unwahrscheinlich viel organisationale Energie durch schlechtes Briefing verbrannt. Weil nämlich im hierarchischen Denken sagt die Geschäftsführung was, ich lasse alles stehen und liegen und rechne verschiedene Varianten und morgen sagt sie, mich interessiert es eigentlich ein bisschen anders. Und da braucht man diese neue Art, die ich beschrieben habe, Voraussetzungen schaffen, Räume schaffen, sorgfältig mit Feedback umgehen, die in diese Richtung steuern.
Jetzt sprechen wir ja über den Autoritätskompass. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier den Kompass so vor meinem geistigen Auge habe, dann habe ich das Innere des Kompasses, das wäre vielleicht die Autorität von innen, wenn man es so sagen kann, die dann ja auch in verschiedene Richtungen ausgerichtet sein kann. Jetzt haben wir über die Autorität von oben gesprochen. Wenn wir über die Autorität von unten sprechen, was ist denn damit gemeint? Oder du hast ja auch, finde ich, ein wie immer schönes Konzept vorbereitet oder mitgebracht, was man da nochmal als Handreichung nehmen könnte.
Die Autorität von unten ist die Frage, warum mir Zugeordnete folgen sollten. Warum sollte ich Markus folgen? Und es gibt Voraussetzungen, die geschaffen werden durch Führungskräfte. Und es gibt in dem wunderbaren Buch namens Zusammenarbeit von Richard Sennett einen Abschnitt, wo er Interviews auswertet, die er an der Wall Street nach dem Börsencrash 2008 geführt hat. und ist da auf das soziale Dreieck gekommen, mit dem sich beschreiben lässt, unter welchen Bedingungen Geführte gerne sich führen lassen, also Autorität von unten geben. Und das Erste, was herausgekommen ist, wir lassen uns gerne führen von Leuten, von denen wir annehmen, dass sie eine verdiente fachliche Autorität sind. Das ist eine Kritik am General Manager. Da können wir auch noch mal drüber reden. Man kann das ja trotzdem machen. Aber ich folge gerne jemandem, wo ich denke, der hat eine tiefe Ahnung. Die Wall Street Manager sagten unter anderem, unsere Führungsebene hat nicht mal mehr versucht, die Modelle, die wir aufgestellt haben, für unsere Portfolios annähernd zu verstehen und war auch nicht in der Lage. Das war schon eine erste Verunsicherung. Der zweite wichtige Teil, den man vielleicht unter wechselseitigem Respekt zusammenfassen kann, fußt auf etwas, was Richard Sennett einen Informationsüberschuss nennt. Das klingt etwas komisch. Ich würde es etwa so übersetzen: Wenn mir meine Führungskraft mehr Kontext, mehr Hintergrund, mehr Beteiligung ermöglicht, als ich es unbedingt haben müsste, dann folge ich auch lieber. Ich kann selber besser denken, meine innere Autorität wird gestärkt. Ich kann es mehr einordnen, warum er oder sie an bestimmten Stellen links rum und nicht rechts rum geht. Und der soziale Unterschied, dass jemand über mir steht, wird dadurch gemildert, dass ich beteiligt werde und normal angesprochen werde. Es gibt ein Beispiel, wie ein berühmter Architekt, wenn er einen neuen Entwurf hat, in sein Vorzimmer rennt und das genau mit seinem Vorzimmer durchspricht, was das Vorzimmer wahnsinnig liebt, weil sie sehr früh in den kreativen Prozess mit einbezogen werden. Der letzte Punkt dieses Dreiecks ist Unterstützung während einer individuellen oder kollektiven Krise. Wofür ist die Führung da? Ich gebe ihr Macht, damit sie mir in der Not hilft. Ich gebe einen Teil an Verantwortung ab, damit mehr bei rauskommt, als wenn ich alleine unterwegs bin. Und wenn jemand in einer Notsituation ist und unterstützt wird und Rücksicht genommen wird, dann führt das natürlich dazu, dass ich das auch zurückgebe. Beziehungsweise, wenn ich erlebt habe, in der Notsituation, als die Krise begann an der Wall Street, haben die Interviewten kritisiert, unsere Führungskräfte waren für uns nicht mehr zu sprechen. Und wir wussten nicht, sollen wir das jetzt abschalten, sollen wir das weitermachen, sollen wir versuchen, immer noch was zu verkaufen. Und die haben sich verweigert, in der auch individuellen und kollektiven Krise zu unterstützen. Also zusammengefasst, die verdiente fachliche Autorität, mehr erzählen, als man muss, und Hilfe in Krisen sind Voraussetzungen, um eine gute Autoritätsbasis von unten zu erhalten.
Ich finde das ganz toll, Thomas, weil wir hatten ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, während eines Spaziergangs, und ich habe gesagt, ich liebe ja sowieso Dreiecke, die kann man sich am besten merken, aber Scherz beiseite, ich finde dieses soziale Dreieck extrem hilfreich. Wir sprechen ja oft in unserer Arbeit auch von Führung braucht Gefolgschaft. Und mit Gefolgschaft ist nicht einfach blinder Gehorsam gemeint, sondern genau das, was dieses Dreieck beschreibt. Also, und da bin ich sehr bei dir, diese überzogene Diskussion meines Erachtens von Leadership ist alles und gibt es überhaupt einen Unterschied? Leadership ist besser als Management und umgekehrt. Ich bin da völlig dabei zu sagen, es braucht eine fachliche Autorität. Die muss nicht mehr ins Detail gehen, aber ich muss die groben Zusammenhänge verstehen. Also da finde ich ja das Wall Street-Beispiel schön. Und wenn ich auf Transformations- und Change-Prozesse, in denen ich ja meistens unterwegs bin, schaue, dann ist es eben so, dass genau dieser Informationsüberschuss, ja, und vielleicht sogar der Kommunikationsüberschuss der entscheidende Faktor ist, dass Menschen mitgehen oder eben auf ihren Positionen beharren. Und gut, zur Unterstützung während einer Krise, glaube ich, muss man nicht viel sagen, einfach für die Menschen da sein, glaube ich, ist eine gute soziale Kompetenz.
Nun haben wir ja Das ursprüngliche Modell von Anton Obholzer, Autorität von innen, Autorität von oben und Autorität von unten, ein Stückchen weiterentwickelt und haben auch wegen der flacher werdenden, agileren Organisation noch eine vierte Dimension hinzugenommen. Das ist die Autorität von der Seite. Was verstehst du denn darunter?
Mir fallen zwei Begriffe aus unserer Arbeit dazu ein, mit denen würde ich gerne starten. Der eine Begriff heißt Führungsgemeinschaft und der andere Begriff aus unserer Arbeit, der heißt Peer Feedback. Und beide Begriffe stehen für mich für diese Autorisierung von den Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Ebene. Ob das jetzt im eigenen Ressort ist, ob das auch ressortübergreifend zum Beispiel wäre, mit denen ich im Kontakt bin und mir sicher sein kann, dass wir im Sinne eines gemeinsamen Ziels oder auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Da sind wir wieder jetzt eingangs haben wir über Strategie oder Strategieänderung gesprochen. Hier, glaube ich, zeigt sich das, ob das funktioniert. Also wir arbeiten ja viel mit Organisationen, die mit der Frage zu uns kommen, oh, wir praktizieren so eine Silo-Organisation, wir müssen irgendwie besser zusammenarbeiten. Und wir starten ja meistens mit dem Ansatz, eine Führungsgemeinschaft zu entwickeln über gemeinsame Aufgaben. Also verschiedene, zum Beispiel Bereichsleitungen verschiedener Organisationsteile bekommen eine Aufgabe oder ein Ziel und müssen dann zusammenarbeiten. Und am Ende könnte man sagen, deswegen kam ich auf das Peer-Feedback, wir geben uns auf dieser gleichen Führungsebene gegenseitig Containment. Also ich höre mir deine Sorgen an, ich höre mir aber auch deine Ideen an und ich spiegel das gerne, ich gebe dir Feedback dazu und helfe dir, deine Idee oder dein Ziel zu verwirklichen. Und das Gleiche, und ich kann gleichzeitig darauf vertrauen, dass du auch das Gleiche für mich tun würdest. Also wir müssen nicht Best Buddies sein, aber ich glaube, man könnte sagen, wir sind eine gute Koalition beim Verfolgen unserer Ziele.
Vielleicht hake ich hier ein. Ich finde das so schön, wie du was Äußeres, nämlich die Autorität von der Seite, mit was Innerem verbindest. In anderen Podcasts haben wir ja erläutert, was wir unter Containment verstehen. Halt geben, damit etwas Neues sich entwickeln kann. Mhm. Ich finde das so schön, wie du das Geschwister-Containment aufgreifst. Ich kann dir Halt geben, dann wirst du klarer. Und du kannst mir Halt geben, dann werde ich klarer. Und dann entsteht eine Führungskoalition oder Führungsgemeinschaft, die, und das wäre meine Ergänzung, wenn sie über mehrere Hierarchien geht, natürlich auch Containment von oben nach unten, Containment von unten nach oben und auch die Autorität von oben wieder berücksichtigt. Du hast vorhin vom Peer-Feedback gesprochen. Kannst du dazu noch was sagen?
Also die Autorität von der Seite sieht man schön in der Methode des Peer-Feedbacks. Und das geht so. Wenn wir mit einer, jetzt in dem Beispiel von vorhin, mit einer Führungsgemeinschaft arbeiten, dann bauen wir da so eine Art Architektur, in der kleine Gruppen von Führungskräften, ob jetzt aus der gleichen oder auch aus unterschiedlichen Führungsebenen, eine gemeinsame Methode des Peer-Feedbacks erlernen und letztlich über ihre Fälle, über ihre Probleme, über ihre Zielstellungen sprechen und dann gemeinsam reflektieren für den jeweiligen Fallgeber, so könnte man sagen, welche Hypothesen haben wir? In welchem Kontext bewegt sich der Kollege oder die Kollegin? Welche Handlungsoptionen sehen wir, die wir dem Kollegen oder der Kollegin anbieten könnten? Und über diese Methodik entsteht eine starke Verbindung und auch eine starke Autorisierung, einerseits über die eigenen Probleme zu sprechen. Das ist ja nicht so ganz einfach auf einer Führungsebene, wo es ja meistens auch um Konkurrenz geht. Wer macht den nächsten Schritt? Und andererseits auch das Containment liefert. In schwierigen Situationen kann ich darauf vertrauen, dass mir die Autoritäten von der Seite oder die Autorität, die ich da hingegeben habe, in schwierigen Situationen weiterhilft.
Ja,
das beantwortet es deine Frage?
Ja, das macht mir absolut Sinn. Du beschreibst eigentlich eine Methode, mit der die gegenseitige Unterstützung, aber auch Infragestellung institutionalisiert wird. Ich möchte dich gerne fragen, was denn dein Bild ist, wenn du über Führungskompass, für Autorität oder Autoritätskompass und die verschiedenen Autoritätssorten sprichst?
Also ich habe tatsächlich das Bild von einem großen Segelschiff. Und zwar vielleicht, um bei dem Kompass zu bleiben, die innere Autorisierung, tatsächlich als Navigator auf diesem Segelschiff unterwegs zu sein und die Zuversicht zu haben, ich kann das, was da jetzt die Situation von mir erfordert, wäre das Erste, was mir dazu einfällt. Also der Navigator an Bord. Und dieses Segelschiff hat eine nicht ganz einfache Aufgabe. Es muss gegen den Wind kreuzen, um sein Ziel zu erreichen. Ja? Also es muss Kurs halten und gleichzeitig im Zickzack gegen den Wind kreuzen, also dieser Widrigkeit der Wetterbedingungen, könnte man sagen, zu begegnen. Also dieses Bild habe ich tatsächlich. Also ich muss mich selbst autorisieren und dann letztlich mich auf den Weg machen, auch gegen Widerstände vielleicht manchmal.
Ja, sehr schön, weil ja du äußeren unterschiedlichen Winden ausgesetzt bist. Wie kriegst du die Autorität von unten und gleichzeitig die Autorität von oben? Und was ist, wenn die Autorität von der Seite aus einer anderen Richtung bläst? Mhm. Ich fasse zusammen, was Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Führungskräfte sind immer einem Spannungsfeld von Autorität ausgesetzt und sie müssen es irgendwie managen. Und die innere Autorität ist dafür der wichtigste Schlüssel, um eine Bewertung und Ordnung der äußeren Autoritätsfaktoren vorzunehmen. Und in schwierigen Situationen, wenn ich nicht gut weiß, wie ich mich entscheiden soll, hilft die Anwendung des Autoritätskompasses, nämlich das Durchdeklinieren, wer will was oder wer steht wofür, mir dabei, das aktuelle Kraftfeld zu verstehen und in deinem Segelschiffbild klug zu navigieren.
Ja, vielen Dank, Thomas. Mir hat es viel Freude gemacht, heute über Autorität mit dir zu sprechen. Wie immer freuen wir uns, von unseren Hörerinnen und Hörern ein Feedback zu unseren Folgen zu bekommen. Wir freuen uns auch über eure Themenwünsche. Und ja, weiteres vielleicht zum Nachlesen auf unserer Homepage. Gerne da auch nochmal einen Kommentar oder ein Feedback hinterlassen. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit bis dahin.
Eine gute Zeit und tschüss.